Herr Gosch war ebenfalls noch Kurgast, gleich einigen wenigen Leuten, einer englischen Familie, einer ledigen Holländerin und einem ledigen Hamburger, die jetzt mutmaßlich ihr Schläfchen vor der Table d'hôte hielten, denn es war überall totenstill und nur der Regen planschte. Mochten sie schlafen? Herr Gosch schlief am Tage nicht. Er war froh, wenn er sich zur Nacht ein paar Stunden Bewusstlosigkeit erobern konnte. Es ging ihm nicht gut. Er gebrauchte diese späte Luftkur gegen das Zittern in seinen Gliedmaßen. Verflucht, er konnte kaum noch das Grogglas halten. Und teuflischer, er konnte nur selten noch schreiben, so dass es mit der Übersetzung von Lope de Vegas sämtlichen Dramen jämmerlich langsam vorwärts ging. Er war in sehr gedrückter Stimmung, und seine Gotteslästerungen waren ohne die rechte Freudigkeit. »Lass fahren dahin«, sagte er, und dies schien seine Lieblingsredensart geworden zu sein, denn er wiederholte sie beständig und oftmals ganz außer dem Zusammenhange. »Und der Senator? Was war es mit ihm? Wie lange gedachten die Herren zu bleiben?« »Ach, Dr. Langhals habe ihn der Nerven wegen hergeschickt«, antwortete Thomas Buddenbrook. »Er habe natürlich gehorcht, trotz dieses Hundewetters, denn was tue man nicht aus Furcht vor seinem Arzte? Er fühle sich ja wirklich ein wenig miserabel. Sie würden eben bleiben, bis es ihm besser gehe.« »Ja, übrigens geht es auch mir sehr schlecht«, sagte Christian, voll Neid und Erbitterung, dass Thomas nur von sich sprach. Und er war im Begriffe, von dem nickenden Manne, der Spiritusflasche und dem offenen Fenster zu berichten, als sein Bruder aufbrach, um die Zimmer in Besitz zu nehmen. Der Regen ließ nicht nach. Er zerwühlte den Boden und tanzte in springenden Tropfen auf der See, die, vom Südwest überschauert, vom Strande zurückwich. Alles war in Grau gehüllt. Die Dampfer zogen wie Schatten und Geisterschiffe vorüber und verschwanden am verwischten Horizont. Mit den fremden Gästen traf man nur beim Essen zusammen. Der Senator ging mit dem Makler Gosch in Gummimantel und Galoschen spazieren, indes Christian droben in der Konditorei mit der Buffetdame schwedischen Punsch trank. Zwei oder dreimal an Nachmittagen, da es aussah, als ob die Sonne hervorkommen wollte, erschienen zur Table d'hôte ein paar Bekannte aus der Stadt, die sich gern ein wenig unabhängig von ihren Angehörigen unterhielten. Senator Dr. Giesecke, Christians Schulkamerad, und Konsul Peter Döhlmann, der übrigens schlecht aussah, weil er sich durch maßlosen Gebrauch von Hunyadi-Janosch-Wasser verdarb. Dann setzten sich die Herren in ihren Paletots unter das Zeltdach der Konditorei, gegenüber dem Musiktempel, in dem nicht mehr musiziert wurde, tranken ihren Kaffee und verdauten ihre fünf Gänge, indem sie in den herbstlichen Kurgarten hinausblickten und plauderten. Die Ereignisse der Stadt, das letzte Hochwasser, das in viele Keller gedrungen und bei dem man in den unteren Gruben mit Böten gefahren war, eine Feuersbrunst, ein Schuppenbrand am Hafen, eine Senatswahl wurden besprochen. Alfred Lauritzen, in Firma Stürmann und Lauritzen Kolonialwaren en gros und en détail, war vorige Woche gewählt worden, und Senator Buddenbrook war nicht einverstanden damit. Er saß in seinen Kragenmantel gehüllt, rauchte Zigaretten und warf nur an diesem Punkte des Gespräches ein paar Bemerkungen ein. »Er habe Herrn Lauritzen seine Stimme nicht gegeben«, sagte er. »So viel sei sicher. Lauritzen sei ein ehrenfester Mensch und ein vortrefflicher Kaufmann, ohne Frage. Aber er sei Mittelstand, guter Mittelstand. Sein Vater habe noch eigenhändig den Dienstmädchen die sauren Heringe aus der Tonne geholt und eingewickelt. Und jetzt habe man den Inhaber eines Detailgeschäftes im Senate. Sein Thomas Buddenbrooks Großvater habe sich mit seinem ältesten Sohne überworfen, weil dieser einen Laden erheiratet habe. So seien die Dinge damals gewesen. Aber das Niveau sinkt. Ja, das gesellschaftliche Niveau des Senates ist im Sinken begriffen. Der Senat wird demokratisiert, lieber Giesecke, und das ist nicht gut. Kaufmännische Tüchtigkeit tut es doch nicht so ganz. Meiner Meinung nach sollte man nicht aufhören, ein wenig mehr zu verlangen. Alfred Lauritzen mit seinen großen Füßen und seinem Bootsmannsgesicht im Ratssaal zu denken, beleidigt mich. Ich weiß nicht, was in mir. Es ist gegen alles Stilgefühl. Kurzum, eine Geschmacklosigkeit. Aber Senator Giesecke war etwas pikiert. Schließlich war er auch nur der Sohn eines Branddirektors. Nein, dem Verdienste seine Krone. Dafür sei man Republikaner. Übrigens sollten Sie nicht so viele Zigaretten rauchen, Buddenbrook. Sie haben ja gar nichts von der Seeluft. Ja, nun höre ich auf, sagte Thomas Buddenbrook, warf das Mundstück fort und schloss die Augen. Träge, während der Regen, der unausbleiblich wieder einsetzte, die Aussicht verschleierte, glitt das Gespräch dahin. Man kam auf den letzten Skandal der Stadt, eine Wechselfälschung, auf Großkaufmann Kasbaum, P. Philipp Kasbaum und Kompanie, der nun hinter Schloss und Riegel saß. Man ereiferte sich durchaus nicht. Man nannte Herrn Kasbaums Tat eine Dummheit, lachte kurz und zuckte die Achseln. Senator Dr. Giesecke erzählte, dass der Großkaufmann übrigens bei gutem Humor geblieben sei. An seinem neuen Aufenthaltsort habe er sogleich einen Toilettespiegel verlangt, der in seiner Zelle gefehlt habe. »Ich sitze hier ja nicht Jahre, sondern Jahren«, hatte er gesagt. »Da muss ich doch einen Spiegel haben.« Er war, wie Christian Buddenbrook und Andreas Giesecke, ein Schüler des seligen Marcellus Stengel gewesen. Ohne die Miene zu verziehen, lachten die Herren wieder kurz durch die Nase. Sigismund Gosch bestellte Grog von Rum, mit einer Betonung, als wollte er ausdrücken, was soll das schlechte Leben nützen. Konsul Döhlmann sprach einer Flasche Aquavit zu und Christian war wieder beim schwedischen Punsch angelangt, den Senator Giesecke für sich und ihn hatte kommen lassen. Es dauerte nicht lange, bis Thomas Buddenbrook wieder zu rauchen begann. Und immer in einem trägen, wegwerfenden und skeptisch fahrlässigen Ton, gleichgültig und schwer gesinnt vom Essen, vom Trinken und vom Regen, sprach man von Geschäften, den Geschäften jedes Einzelnen. Aber auch dies Thema belebte niemanden. »Ach, dabei ist nicht viel Freude«, sagte Thomas Buddenbrook mit schwerer Brust und legte angewidert den Kopf über die Stuhllehne zurück. »Nun, und Sie, Döhlmann?« erkundigte sich Senator Giesecke und gähnte. »Sie haben sich gänzlich dem Aquavit ergeben, wie?« »Wovon soll der Schornstein rauchen?« sagte der Konsul. »Ich gucke alle paar Tage mal ins Comptoir. Kurze Haare sind bald gekämmt.« »Und alles Wichtige haben ja doch Strunk und Hagenström in Händen«, bemerkte trübe der Makler Gosch, der seinen Ellenbogen weit vor sich hin auf den Tisch gestützt hatte und den bösartigen Greisenkopf in der Hand ruhen ließ. »Gegen einen Haufen Mist kann man nicht anstinken«, sagte Konsul Döhlmann mit einer so geflissentlich ordinären Aussprache, dass jedermann wie durch einen hoffnungslosen Zynismus trübe gestimmt werden musste. »Na und Sie, Buddenbrook, tun Sie noch was?« »Nein«, antwortete Christian. »Ich kann es nun nicht mehr.« Und ohne Übergang, lediglich aus seinem Verständnis der herrschenden Stimmung heraus und aus dem Bedürfnis, sie zu vertiefen, begann er plötzlich, den Hut schräg in die Stirn geschoben, von seinem Comptoir in Valparaiso und von Johnny Thunderstorm zu sprechen. »Ha, bei der Hitze, du lieber Gott! Arbeiten? No, Sir, wie Sie sehen, Sir!« Und dabei hatten sie dem Chef ihren Zigarettenrauch ins Gesicht geblasen. Du lieber Gott! Seine Mienen und Bewegungen drückten unübertrefflich eine zugleich frech herausfordernde und gutmütig verbummelte Trägheit aus. Sein Bruder rührte sich nicht. Herr Gosch versuchte, seinen Grog zum Munde zu führen, stellte ihn zischend auf den Tisch zurück und hieb sich selbst mit der Faust auf den widerspenstigen Arm, worauf er das Glas aufs Neue an seine schmalen Lippen riss, mehreres verschüttete und den Rest in Wut auf einmal hinuntergoss. »Ach, Sie mit Ihrem Zittern, Gosch«, sagte Döhlmann. »Sie sollten sich's mal gehen lassen wie mir, dies verfluchte Hunyadi Janosch. Ich krepiere, wenn ich nicht täglich meinen Liter trinke, so weit bin ich. Und wenn ich ihn trinke, so krepiere ich erst recht. Wissen Sie, wie es tut, wenn man niemals, nicht einen Tag mit seinem Mittagessen fertig werden kann? Ich meine, wenn man es im Magen hat?« Und er gab einige widerliche Einzelheiten seines Befindens zum Besten, die Christian Buddenbrook mit schauerlichem Interesse und krausgezogener Nase anhörte und mit einer kleinen eindringlichen Beschreibung seiner Qual beantwortete. Der Regen hatte sich wieder verstärkt. Dicht und senkrecht ging er hernieder, und sein Rauschen erfüllte unabänderlich, öde und hoffnungslos die Stille des Kurgartens. »Tja, das Leben ist faul«, sagte Senator Giesecke, der sehr viel getrunken hatte. »Ich mag gar nicht mehr auf der Welt sein«, sagte Christian. »Lass fahren dahin«, sagte Herr Gosch. »Da kommt Fieken Dahlbeck«, sagte Senator Giesecke. Dies war die Besitzerin des Kuhstalles, die mit einem Milcheimer vorüberging und den Herren zulächelte. Sie war an die 40, korpulent und frech. Senator Giesecke sah sie mit verwilderten Augen an. »Was für ein Busen«, sagte er. Und hieran knüpfte Konsul Döhlmann einen übermäßig unflätigen Witz, der nur bewirkte, dass die Herren wieder kurz und wegwerfend durch die Nase lachten. Dann ward der aufwartende Kellner herangerufen. »Ich bin mit der Flasche fertig geworden, Schröder«, sagte Döhlmann. »Wir können auch ebenso gut mal bezahlen. Einmal muss es ja sein.« »Und Sie, Christian? Na, für Sie zahlt wohl Giesecke.« Hier aber belebte sich Senator Buddenbrook. Er hatte, in seinen Kragenmantel gehüllt, die Hände im Schoße und die Zigarette im Mundwinkel, fast ohne Teilnahme dagesessen. Plötzlich aber richtete er sich auf und sagte scharf: »Hast du kein Geld bei dir, Christian? Dann erlaubst du, dass ich die Kleinigkeit auslege.« Man spannte die Regenschirme auf und trat unter dem Zeltdach hervor, um ein bisschen zu promenieren. Hier und da besuchte Frau Permaneda ihren Bruder. Dann gingen die beiden zum Möwenstein oder zum Seetempel spazieren, wobei Toni Buddenbrook aus unbekannten Gründen jedes Mal in eine begeisterte und unbestimmt aufrührerische Stimmung geriet. Sie betonte wiederholt die Freiheit und Gleichheit aller Menschen, verwarf kurzerhand jede Rangordnung der Stände, ließ harte Worte gegen Privilegien und Willkür fallen und verlangte ausdrücklich, dass dem Verdienste seine Krone werde. Und dann kam sie auf ihr Leben zu sprechen. Sie sprach gut, sie unterhielt ihren Bruder aufs Beste. Dieses glückliche Geschöpf hatte, solange sie auf Erden wandelte, nichts, nicht das Geringste hinunterzuschlucken und stumm zu verwinden gebraucht. Auf keine Schmeichelei und keine Beleidigung, die ihr das Leben gesagt, hatte sie geschwiegen. Alles, jedes Glück und jeden Kummer hatte sie in einer Flut von banalen und kindisch wichtigen Worten, die ihrem Mitteilungsbedürfnis vollkommen genügten, wieder von sich gegeben. Ihr Magen war nicht ganz gesund, aber ihr Herz war leicht und frei. Sie wusste selbst nicht, wie sehr. Nichts Unausgesprochenes zehrte an ihr. Kein stummes Erlebnis belastete sie. Und darum hatte sie auch gar nichts an ihrer Vergangenheit zu tragen. Sie wusste, dass sie bewegte und arge Schicksale gehabt, aber all das hatte ihr keinerlei Schwere und Müdigkeit hinterlassen. Und im Grunde glaubte sie gar nicht daran. Allein, da es allseitig anerkannte Tatsache schien, so nutzte sie es aus, indem sie damit prahlte und mit gewaltig ernsthafter Miene darüber redete. Sie geriet ins Schelten. Sie rief voll ehrlicher Entrüstung die Personen bei Namen, die ihr Leben und folglich das der Familie Buddenbrook schädlich beeinflusst hatten und deren Zahl mit der Zeit recht stattlich geworden war. »Tränentrieschke«, rief sie, »Grünlich, Permaneder, Tiburtius, Weinschenk, Hagenströms, der Staatsanwalt, die Severin, was für viel Luß, Thomas, Gott wird sie strafen dereinst, den Glauben bewahre ich mir.« Als sie hinauf zum Seetempel kamen, brach schon die Dämmerung herein. Der Herbst war vorgeschritten. Sie standen in einer der nach der Bucht zu sich öffnenden Kammern, in denen es nach Holz roch, wie in den Kabinen der Badeanstalt, und deren roh gezimmerte Wände mit Inschriften, Initialen, Herzen, Versen bedeckt waren. Nebeneinander blickten sie über den feuchtgrünen Abhang und den schmalen, steinigen Strandstreifen hinweg auf die trüb bewegte See hinaus. »Breite Wellen«, sagte Thomas Buddenbrook. »Wie sie daherkommen und zerschellen, daherkommen und zerschellen, eine nach der anderen, endlos, zwecklos, öde und irr. Und doch wirkt es beruhigend und tröstlich, wie das Einfache und Notwendige. Mehr und mehr habe ich die See lieben gelernt. Vielleicht zog ich ehemals das Gebirge nur vor, weil es in weiterer Ferne lag. Jetzt möchte ich nicht mehr dorthin. Ich glaube, dass ich mich fürchten und schämen würde. Es ist zu willkürlich, zu unregelmäßig, zu vielfach. Sicher, ich würde mich allzu unterlegen fühlen. Was für Menschen es wohl sind, die der Monotonie des Meeres den Vorzug geben. Mir scheint, es sind solche, die zu lange und tief in die Verwicklungen der innerlichen Dinge hineingesehen haben, um nicht wenigstens von den Äußeren vor allem eins verlangen zu müssen: Einfachheit. Es ist das Wenigste, dass man tapfer umhersteigt im Gebirge, während man am Meere still im Sande ruht. Aber ich kenne den Blick, mit dem man dem einen und jenen, mit dem man dem anderen huldigt. Sichere, trotzige, glückliche Augen, die voll sind von Unternehmungslust, Festigkeit und Lebensmut, schweifen von Gipfel zu Gipfel. Aber auf der Weite des Meeres, das mit diesem mystischen und lähmenden Fatalismus seine Wogen heranwälzt, träumt ein verschleierter, hoffnungsloser und wissender Blick, der irgendwo einstmals tief in traurige Wirrnisse sah. Gesundheit und Krankheit, das ist der Unterschied. Man klettert keck in die wundervolle Vielfachheit der zackigen, ragenden, zerklüfteten Erscheinungen hinein, um seine Lebenskraft zu erproben, von der noch nichts verausgabt wurde. Aber man ruht an der weiten Einfachheit der äußeren Dinge, müde wie man ist von der Wirrnis der inneren. Frau Permaneder verstummte so eingeschüchtert und unangenehm berührt, wie harmlose Leute verstummen, wenn in Gesellschaft plötzlich etwas Gutes und Ernstes ausgesprochen wird. Dergleichen sagt man doch nicht, dachte sie, indem sie fest ins Weite sah, um seinen Augen nicht zu begegnen. Und um ihm in der Stille abzubitten, dass sie sich für ihn schämte, zog sie seinen Arm in den ihrigen. 7. Es war Winter geworden, Weihnacht war vorüber, man schrieb Januar, Januar 1875. Der Schnee, der die Bürgersteige als eine festgetretene, mit Sand und Asche untermischte Masse bedeckte, lagerte zu beiden Seiten der Fahrdämme in hohen Haufen, die beständig grauer, zerklüfteter und poröser wurden, denn es waren Wärmegrade in der Luft. Das Pflaster war nass und schmutzig und von den grauen Giebeln troff es. Aber darüber spannte sich der Himmel zartblau und makellos, und Milliarden von Lichtatomen schienen wie Kristalle in dem Azur zu flimmern und zu tanzen. Im Zentrum der Stadt war es lebendig, denn es war Sonnabend und Markttag. Unter den Spitzbogen der Rathausarkaden hatten die Fleischer ihre Stände und wogen mit blutigen Händen ihre Ware ab. Auf dem Marktplatze selbst aber, um den Brunnen herum, war Fischmarkt. Dort saßen, die Hände in halb entharten Pelzmüffen und die Füße an Kohlenbecken wärmend, beleibte Weiber, die ihre nasskalten Gefangenen hüteten und die umherwandernden Köchinnen und Hausfrauen mit breiten Worten zum Kaufe einluden. Es war keine Gefahr, betrogen zu werden. Man konnte sicher sein, etwas Frisches zu erhandeln, denn die Fische lebten fast alle noch, die fetten, muskulösen Fische. Einige hatten es gut, sie schwammen, in einiger Enge zwar, aber doch guten Mutes, in Wassereimern umher und hatten nichts auszustehen. Andere aber lagen mit fürchterlich glotzenden Augen und arbeitenden Kiemen, zählebig und qualvoll auf ihrem Brett und schlugen hart und verzweifelt mit dem Schwanze, bis man sie endlich packte und ein spitzes, blutiges Messer ihnen mit Knirschen die Kehle zerschnitt. Lange und dicke Aale wanden und schlängelten sich zu abenteuerlichen Figuren. In tiefen Bütten wimmelte es schwärzlich von Ostseekrabben. Manchmal zog ein starker Butt sich krampfhaft zusammen und schnellte sich in seiner tollen Angst weit vom Brette fort auf das schlüpfrige, von Abfällen verunreinigte Pflaster, so dass seine Besitzerin ihm nachlaufen und ihn unter harten Worten der Missbilligung seiner Pflicht wieder zuführen musste. In der Breitenstraße herrschte um Mittag reger Verkehr. Schulkinder, die Ränzel auf den Rücken, kamen daher, erfüllten die Luft mit Lachen und Geplapper und warfen einander mit dem halb zertauten Schnee. Junge Kaufmannslehrlinge aus guter Familie, mit dänischen Schiffermützen oder elegant nach englischer Mode gekleidet, Portefeuilles in den Händen, gingen nicht ohne Würde vorüber, stolz dem Realgymnasium entronnen zu sein. Gesetzte, graubärtige und höchlichst verdiente Bürger stießen mit dem Gesichtsausdruck unerschütterlich nationalliberaler Gesinnung ihre Spazierstöcke vor sich her und blickten aufmerksam zu der Glasurziegelfassade des Rathauses hinüber, an dessen Portal die Doppelwache aufgezogen war. Denn der Senat war versammelt. Die beiden Infanteristen schritten in ihren Mänteln, das Gewehr auf der Schulter, die ihnen zugemessene Strecke ab, indem sie kaltblütig durch die kotige und halbflüssige Schneemasse am Boden stampften. Sie begegneten sich in der Mitte vorm Eingang, sahen sich an, wechselten ein Wort und gingen nach beiden Seiten wieder auseinander. Manchmal, wenn mit emporgeklapptem Paletotkragen und beide Hände in den Taschen ein Offizier sich näherte, der den Spuren irgendeines Mamsellchens folgte und sich gleichzeitig von den jungen Damen aus großem Hause bewundern ließ, stellte sich jeder vor sein Schilderhaus, besah sich selbst von oben bis unten und präsentierte. Es hatte noch gute Weile, bis sie den Senatoren beim Herauskommen zu salutieren haben würden. Die Sitzung dauerte erst 3/4 Stunden. Sie würden wohl vorher noch abgelöst werden. Da aber plötzlich vernahm der eine der beiden Soldaten ein kurzes, diskretes Zischen im Innern des Gebäudes, und im selben Augenblick leuchtete im Portal der rote Frack des Ratsdieners Uhlefeld auf, welcher mit Dreispitz- und Galanteriedegen in äußerster Geschäftigkeit zum Vorschein kam, ein leises »Achtung« hervorstieß und sich eilfertig wieder zurückzog, während drinnen auf den hallenden Fliesen schon nahende Schritte sich hören ließen. Die Infanteristen machten Front, sie zogen die Absätze zusammen, steiften das Genick, blähten die Brust, setzten das Gewehr bei Fuß und präsentierten es mit ein paar prompt zusammenklappenden Griffen. Zwischen ihnen hindurch schritt ziemlich geschwind, mit gelüftetem Zylinder, ein kaum mittelgroßer Herr, der eine seiner hellen Brauen ein wenig emporgezogen hielt und dessen weißliche Wangen von den lang ausgezogenen Schnurrbartspitzen überragt wurden. Senator Thomas Buddenbrook verließ heute lange vor Schluss der Sitzung das Rathaus. Er bog rechts ab und schlug also nicht den Weg zu seinem Hause ein. Korrekt, tadellos sauber und elegant ging er mit dem etwas hüpfenden Schritte, der ihm eigen war, die breite Straße entlang, indem er beständig nach allen Seiten zu grüßen hatte. Er trug weiße Glacé-Handschuhe und hielt seinen Stock mit silberner Krücke unter dem linken Arm. Hinter den dicken Revers seines Pelzes sah man die weiße Frackkrawatte. Aber sein sorgfältig hergerichteter Kopf sah übernächtig aus. Verschiedene Leute bemerkten im Vorübergehen, dass ihm plötzlich die Tränen in die geröteten Augen stiegen und dass er die Lippen auf eine ganz sonderbare, behutsame und verzerrte Weise geschlossen hielt. Manchmal schluckte er hinunter, als habe sein Mund sich mit Flüssigkeit gefüllt. Und dann konnte man an den Bewegungen der Muskeln an Wangen und Schläfen beobachten, dass er die Kiefer zusammenbiss.
»Was nun, Buddenbrook, du schwänzt die Sitzung? Das ist mal was Neues«,
sagte am Anfang der Mühlenstraße jemand zu ihm, den er nicht hatte kommen sehen. Es war Stefan Kistenmarker, der plötzlich vor ihm stand, sein Freund und Bewunderer, der sich in öffentlichen Fragen jede seiner Meinungen zu eigen machte. Er besaß einen rundgeschnittenen, ergrauenden Vollbart, furchtbar dicke Augenbrauen und eine lange, poröse Nase. Vor ein paar Jahren hatte er sich, nachdem er ein gutes Stück Geld verdient, von dem Weingeschäft zurückgezogen, das nun sein Bruder Eduard auf eigene Hand weiterführte. Seitdem lebte er als Privatier. Da er sich dieses Standes im Grunde aber ein wenig schämte, so tat er beständig, als habe er unüberwindlich viel zu tun.
Ich reibe mich auf, sagte er und strich mit der Hand über seinen grauen, mit der Brennschere gewellten Scheitel. Aber wozu ist der Mensch auf der Welt, als um sich aufzureiben? Stundenlang stand er mit wichtigen Gebärden an der Börse, ohne dort das Geringste zu suchen zu haben. Er bekleidete eine Menge von gleichgültigen Ämtern. Kürzlich hatte er sich zum Direktor der städtischen Badeanstalt gemacht. Er fungierte emsig als Geschworener, als Makler, als Vormund, als Testamentsvollstrecker und wischte sich den Schweiß von der Stirn.